war einmal ein kleiner Vogel. Der wollte kein Influencer sein.
Ich will ein Podfluencer werden.
Und genau dafür gibt's das Podfluencer Festival.
Am 24. und 25. Oktober in München.
Workshops, Live-Podcast, Indie-Vibes.
Und die große Verleihung der Podfluencer Awards.
Schnapp dir dein Early-Bird-Ticket, bevor ich's tu.
Podfluencer Festival, wo Stimmen fliegen lernen.
Popcorn zu mitnehmen und
Flimmerkiste mit Marco.
Herzlich willkommen zum Monatsrückblick für den Juli 2025. Und wir haben festgestellt, im Kino ist schon ein bisschen was passiert. Wie zufrieden bist du denn mit dem Juli?
Ach so, so Sommerblockbuster-mäßig bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also war vieles Gutes dabei, was ein bisschen oberflächlich gut unterhalten hat. Ne, also es sind ja auch viele Comic-Verfilmungen wiedergekommen. Da haben wir ja auch schon eine gemeinsame Episode bei mir bei der Flimmerkiste gemacht. The Fantastic Four vs. Superman zum Beispiel. Und wir hatten ja noch einiges anderes, was kam. Also ich war mit dem Juli ganz zufrieden. Also es ist eigentlich so das, was man ja so erwartet. Es ist so dieses Popcorn-Kino, was jetzt nicht so tief irgendwie in die Materie mal reingeht, aber was immer gut unterhält. Und ich glaube, da war der Juli ganz in Ordnung, was das angeht, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, finde ich auch. So ein bisschen Entertainment-lastig, Superhelden-lastig. Wobei wir dann im August jetzt, wenn wir dann noch später ein bisschen vorausblicken, merken, okay, da ist der vorgezogene Halloween quasi, weil ja da sehr viele Horrorfilme auch anlaufen, aber dazu dann später mehr. Wir wollen über ein paar Serien sprechen. Wir haben es heute ein bisschen anders aufgeteilt, weil wir gemerkt haben, okay, über den einen oder anderen Film kann man ein bisschen mehr erzählen oder weniger oder auch viel über die Serien. Wir haben jetzt 3 Serien dabei. Du hast 2 mitgenommen, ich habe 1 mitgenommen und dann besprechen wir 2 Filme. Und unsere gemeinsame Besprechung gibt es dann natürlich auch über vielleicht den Sommerblockbuster, können wir vielleicht drüber sprechen, weil ich würde schon sagen, geht auf jeden Fall so in die Art des Filmes rein, aber wir schauen jetzt erstmal auf die Serien vom Juli 25, die wir beide geguckt haben und da hast du mitgebracht Mobland. Und da habe ich zuerst mal gar nicht gewusst, was du meinst. Und dann habe ich das Cover gesehen und da habe ich mir natürlich dran erinnert. Um was geht's denn da?
Ja, Mobland ist eine Serie, die von Guy Ritchie entstanden ist, der ja unter anderem auch zu seinem Film The Gentleman auch schon eine Serie für Netflix gemacht hat. Jetzt hat er eine Serie für Paramount Plus gemacht. Die ist zwar schon im Mai gestartet, aber durch den wöchentlichen Release erst im Juli geendet und hier ist es quasi so, dass wir den Protagonisten Harry haben, der einen sehr berühmten Darsteller hat. Tom Hardy verkörpert ihn. Der ist quasi, ja, wie soll man das sagen, die rechte Hand der Harrigans, die so eine Art, ja, Gangster, einer der Gangsterfamilien in London oder in Großbritannien so ein bisschen mimt und er räumt für die halt so ein bisschen auf und ebnet denen den Weg. Ja, und gleich zu Beginn der Serie passiert quasi ein Unfall, wenn man so möchte, in Anführungszeichen, der zwischen verfeindeten Gangsterfamilien dann einen Krieg auslöst und den gilt es entweder zu gewinnen oder zu überstehen. Und wer natürlich Guy Ritchie-Filme kennt, die in diesem Gangster-Kosmos verhaftet sind, der weiß, da geht es viel um Intrigen, da geht es viel um Mord, um Geschäfte und so weiter und so fort. Und all das bekommt man so in dieser Serie geliefert. Wie gesagt, allen voran Tom Hardy als Harry. Wir haben dann aber auch noch Pierce Brosnan als Conrad Harrigan. Wir haben Paddy Considine als Kevin Harrigan.
Fantastischer Cast, ne?
Ja, also der Helen Mirren ist als Maeve Harrigan mit dabei. Also wirklich sehr, sehr hochkarätig besetzt. Und ja, ich war sehr, sehr gespannt auf die Serie, weil ich mag eigentlich so die Guy Ritchie-Produktion. The Gentleman damals auf Netflix war auch schon ein guter Einstieg. Ich würde allerdings sagen, dass Mobland doch deutlich ernsthafter daherkommt wie die Gentleman-Serie auf Netflix. Letzten Endes, als die Serie jetzt so durch war, gerade so gegen Ende, hat sie so an Fahrt aufgenommen. Ich hatte halt so zwischendrin immer so das Gefühl, ja, so, also es wird selten so ein bisschen ausgespielt, wie mächtig die Harrigans halt sind. Also es wird halt immer nur so erwähnt von Conrad, also von Pierce Brosnan, ja, wir sind die Harrigans und, ne, Und da habe ich mir so gedacht, aber zeig's doch auch mal. Also zeig doch auch mal, dass du so mächtig bist. Und man sieht's halt relativ selten. Mhm. Und man hat schon immer so das Gefühl gehabt, okay, die Situation wird brenzlig, wir müssen Harry anrufen. Und den seine persönliche Familie wird dann auch noch in Mitleidenschaft gezogen. Also er ist verheiratet, hat eine jugendliche Tochter. Aber so gegen Ende, gerade so in den letzten 2-3 Folgen, da nimmt die Serie dann schon wesentlich mehr an Fahrt auf. Und da wird es dann wirklich mal zu richtig Guy Ritchie-lastig. Da ist sie vorher ein bisschen rumgeplätschert. Ist auch schon um eine zweite Staffel verlängert.
Ja,
also es wird auf jeden Fall weitergehen. Und aber ich fand das gut. Und wer, also gerade gegen Ende, also wer auf Guy Ritchie-Produktion steht, wie gesagt, allen voran The Gentleman, der wird hier, glaube ich, perfekt bedient. Wie gesagt, der Humor fehlt hier so ein bisschen. Klar, gibt so gewisse Momente, wie man es so von Guy Ritchie kennt. Also hier ist aber deutlich mehr gangsterlastig. Allerdings nicht ganz so actionreich wie zum Beispiel die Gangs of London-Serie. Die dreht natürlich noch mehr am Actionrad. Aber es ist halt, wenn man auf britisches Gangster-Setting steht, dann ist man hier perfekt bedient. Und wie gesagt, Guy Ritchie, finde ich, geht irgendwie immer. Also der hat gerade, wenn, das ist ja eigentlich auch sein Genre, dieses Gangster-Zeug. Und für dich als London-Fan wäre das mit Sicherheit auch wieder eine Serie, weil man wieder auch sehr viel von London sieht. Also wie es auch schon bei Gangs of London war. Also da ist ja natürlich London dann nochmal ein Titel drin. Aber ich mag halt auch einfach so diesen britischen Charme, den die Serie rüberbringt. Sei es jetzt von den Figuren untereinander, als auch von dem Setting her. Das macht immer Spaß zuzugucken, ja.
Würdest du auch mitgehen, 8,4 ist die Bewertung bei IMDb oder würdest du höher gehen sogar?
Also gegen Ende, ja, wie gesagt, so zwischendrin hat man so das Gefühl, plätschert sie so ein bisschen dahin, da hat man so manchmal das Gefühl, dass sie so ein bisschen auf der Stelle tritt, aber so gegen Ende, gerade so, wie gesagt, die letzten Folgen da, die ziehen dann schon ein bisschen mehr vom Tempo an und ich hoffe halt, dass man dann auch gerade dieses Zusammenspiel von Pierce Brosnan Tom Hardy noch mal ein bisschen mehr auf, weil die sehr oft getrennt auch voneinander sind in der Serie und Helen Mirren ist ja halt auch wirklich so teilweise so eine sehr, sehr intrigante Person, also die sehr, also sehr ungewöhnlich für sie eigentlich, dass man sie in so einer Rolle sieht, also und halt, es ist auch teilweise ein bisschen explizit, also wer vielleicht nicht ganz so einen stabilen Magen hat, der sollte vielleicht auch mal nicht so deutlich hingucken, immer mal.
Ja, passt ja. Also da werden wir sicherlich dann auch demnächst nochmal drüber sprechen, wenn dann die zweite Staffel, ich glaube für nächstes Jahr dann wahrscheinlich.
Ja, gehe ich mal stark davon aus, ja. Also bei The Gentleman wird jetzt gerade gedreht, also ich gehe mal auch davon aus, dass die vielleicht Ende des Jahres noch kommt bei Netflix oder Anfang nächsten Jahres und bei Mobland würde ich das auch so sagen, dass die so im Laufe 2026 kommt, weil das ist jetzt auch eine Serie, die jetzt glaube ich nicht großartig mit Effekten bestückt ist, also die ist wahrscheinlich relativ schnell runtergedreht. Also ich gehe stark davon aus, dass die irgendwann im Laufe des nächsten Jahres kommt, ja.
Ja. Wir kommen zu einer Serie, die ich das letzte Mal schon vorgestellt habe, die ich jetzt allerdings abgeschlossen habe, weil alle Folgen auch da sind. Ich habe ja schon den Fehler gemacht, dass ich in der Serie reingeguckt habe. Die habe ich jetzt wieder gemacht. Im Übrigen, wo noch nicht alle Folgen draußen waren. Und es war nämlich Stick. Ich habe das letzten Monat schon vorgestellt. Geht im Prinzip um einen Ex-Golfer, der seine Passion zum Golf wiederfindet, indem er einen jungen Nachwuchsspieler, den er quasi so ein bisschen mit ausbildet, hilft, auf die PGA-Tour zu kommen. Und da spielen halt sehr viele Dinge mit rein, ein bisschen so dieses Familiäre, ein bisschen so der Hintergrund, was passiert ist bei Stick und die habe ich jetzt abgeschlossen angeschaut und da ist auch schon eine zweite Staffel bestellt, es läuft bei Apple TV Plus, wir haben letztes Monat auch schon gesagt, mit Owen Wilson, Peter Dager ist dabei, Lily Kay, Mariana Trevino unter anderem in den Hauptrollen und ich bleibe dabei, das, was ich das letzte Mal auch gesagt habe, Owen Wilson, man kennt ihn ja, glaube ich, eher so aus lustigen Filmen. Hat er da auch wieder, also ist auch ein eher vordergründig lustiger Charakter, der allerdings sehr tiefgründig ist. Und das ist was, das hat er wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich kenne viele Leute, die sagen, der Charakter von Santi, also dem jungen Spieler, den er hilft, der ist so ein bisschen nervig, kann ich gar nicht so nachvollziehen. Es ist einfach so ein bisschen part of the series, würde ich jetzt sagen, also wirklich Teil der Serie, dass es halt einfach nicht von A nach B so komplett ohne Probleme läuft und da bringt er halt so ein bisschen noch was mit rein. Ich möchte da jetzt gar nicht groß spoilern. Zum Abschluss der ersten Staffel, vielleicht muss man sagen, gut abgeschlossen. Also nicht jetzt mit so einem Horror-Cliffhanger, wo man sagt, boah, ich muss jetzt noch ein Jahr warten auf die nächste Staffel. Ich denke mal, das wird auch nächstes Jahr geschehen, weiß ich jetzt nicht. Aber ist auf jeden Fall schon eine zweite Staffel bestellt. Trotzdem kann man sagen, gut abgeschlossen. Die Folgen gehen auch wirklich relativ schnell weg. Das ist natürlich, wenn man dann pro Woche nur in Anführungsstrichen eine Folge bekommt mit einer halben Stunde, ist es halt natürlich schnell geschaut, ne? Da hätte ich mir erhofft, dass sie ein bisschen länger gehen, aber es passt auch insgesamt. Weiß nicht, hast du mal reingeguckt bei Stick?
Bin ich noch nicht dazu gekommen, aber ist es denn so, also manche vergleichen es ja so ein bisschen mit Ted Lasso so im Golf, also von der Art und Weise her so ein bisschen. Also ich meine so von der Art her, ist es halt das auch so ein bisschen den Humor oder ist Stick dann schon ein bisschen anders?
Ja, ein bisschen anders würde ich schon betiteln. Ich glaube, Ted Lasso hat generell so einen Maßstab gesetzt für so eine Sportserie gepaart mit Emotionen, würde ich sagen. Also so ein ganz eigenes Genre.
Kann man so sagen.
Ja, so ein ganz eigenes Genre, würde ich sagen, irgendwie. Ich verstehe das, dass das so ein bisschen in die Richtung geht, weil es halt
ja, gut, es ist auch halt sehr Sport, viel.
Es ist, ja, ja. Es geht sehr viel um Menschliches auch, was bei Ted Lasso ja auch absolut im Vordergrund steht. Das ist ja in der Hauptsache gar keine Fußballserie, sondern es geht um die Charaktere und das ist da auch so. Also die Parallele kann man schon ziehen, aber absolut anders. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt Ted Lasso gesehen, ich weiß jetzt aber schon, was alles passiert. Aber es geht so in so eine charakterlastige Richtung, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, doch, also spielt der Sport sagen. Dann eher so eine Nebenrolle?
Ja.
Also es ist schon präsent, aber ist jetzt nicht der Fokus quasi.
Genau. Also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich große Ahnung vom Golf habe. Also meine Kenntnisse erstreckt sich nur auf Wii Golf damals, auf der Nintendo Wii. Also ich glaube, das haben wir alle gespielt. Von dem her weiß ich auch ungefähr, was die Begriffe sind. Aber man muss auch sagen, die Serie wirft jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich, wo man dann erstmal schauen muss, was bedeutet das eigentlich. Ne? Also selbst wenn dann solche Begriffe kommen, dann weiß man es entweder oder ist es gar nicht so wichtig. Ich habe zu Carina gesagt, dass wir die Folge oder die Serie gemeinsam angeguckt haben, weil sie auch gesagt hat, sie hat gar keine Ahnung von Golf und ich gesagt habe, ja, das wird jetzt nicht so wichtig sein. Man hätte es auch theoretisch mit anderen Sportarten drehen können und da sieht man ja dann schon auch den Hauptfokus auf die Charakterentwicklung Charakterentwicklung quasi und ich muss sagen, ich hatte da wirklich sehr viel Spaß und es ist mal wieder eine Apple TV-Produktion, wir loben sie ja immer, die einfach weiterhin einfach Top-Qualität liefert, wo man einfach reingucken kann und ich kann es auch jetzt nochmal sagen, auch ohne jegliche Golfkenntnis, man kann sich das super anschauen und man hat da wirklich sehr, sehr viel Spaß mit. Und für dich als Seriengucker, sie ist ja wirklich bei 10 Folgen um die halbe Stunde wirklich auch schnell weggeguckt, muss man sagen.
Ja, kann man schnell weggucken, ja, auf jeden Fall. Ja, hört sich gut an. Also wie gesagt, jetzt gerade, wenn du sagst, die ist jetzt komplett da, kann man die sich wahrscheinlich irgendwann mal geben. Vielleicht kurzer Funfact nebenbei noch, also Ted Lasso Staffel 4 ist gerade in Produktion gegangen.
Ja, genau. Genau. Da hat man ja schon die ersten Bilder gesehen, ne?
Ja. Soll es wohl jetzt um eine Damenmannschaft gehen in der neuen Staffel?
Richtig, richtig gut. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie da aus diesem Abschluss, was sie ja eigentlich in dieser letzten Staffel hatten, ich fand, das war eigentlich ein perfekter Abschluss auch für eine Serie, ne?
Ja, es wundert eigentlich einen, aber ich habe eigentlich bei den Machern da vollstes Vertrauen, dass sie da das schon perfekt zu Ende bringen.
Ja,
beziehungsweise, so wie man ja gehört hat, planen sie ja vielleicht sogar schon auch gleich einen 3-Staffel-Bogen. Muss man halt mal gucken. Also ich bin da erstmal komplett wertfrei. Gebraucht hätte ich es jetzt erstmal so nicht. Ehrlicherweise, aber wenn da was qualitätsmäßiges Gutes rumkommt, bin ich da der Letzte, der sagt, nö, gucke ich mir nicht an.
Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon darüber ein bisschen gesprochen, dass es jetzt in Richmond, im Stadtteil, wo ja Ted Lasso spielt, da jetzt auch einen Richmond oder AFC Richmond Shop gibt oder einen Ted Lasso Shop und ich das relativ, ich war ja in London noch vor 1,5 Monaten und das sehr spät erst mitbekommen habe, dass es den da gibt und dann es nicht mehr geschafft habe hinzufahren. Da hätte ich sicherlich auch noch mal einiges gekauft, aber Ted Lasso ist natürlich eine Top-Serie und ich denke mal, da werden wir auch noch mal drüber sprechen. Nochmal zurück zu Stick, 7,2 auf IMDb, finde ich auch in Ordnung. Ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen, weil ich einfach diesen Charakter um Owen Wilson einfach super gern mag und ich finde ihn auch echt einen guten Schauspieler und ihn da immer ein bisschen zu reduzieren auf diese Comedy-Rollen, die er gespielt hat. Klar, er hat da viele in seiner Filmografie drin, in seiner Filmkarriere, aber in der Serie zeigt er, dass er wirklich auch einen emotional packenden Charakter spielen kann, mit dem man richtig mitgehen kann. Und das ist so mitunter eine der Stärken des Films, aber vor allem der Serie, aber vor allem so diese Zusammenstellung entsprechend. Ja, Stick, eine absolute Empfehlung von mir. Bin gespannt, wie sie es in der zweiten Staffel weiterführen.
Wir werden sehen.
Dann deine zweite Serie. Heute hast du zwei Serien dabei, die mir auch gar nichts gesagt hat. Chappell. Oder Chappell? Ich weiß nicht, wie spricht man es aus? Ist eine deutsche Chappell. Serie, hast du gesagt.
Ist eine deutsche Serie. Ja, das habe ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, dass ich versuche, zumindest einmal im Monat mal eine deutsche Serie oder deutsche
Grüße
Produktion.
Grüße an Popcorn und Prosecco, oder?
Ja, liebe Grüße natürlich. Ne? Vielleicht dienen wir ja so diesmal sogar ein bisschen als Inspiration, sage ich jetzt mal. Die sind ja momentan noch in der Sommerpause. Ne? Da geht es ja auch bald wieder zurück in die Aktualität. Ja. Ja, habe ich gesehen, mal wieder in den öffentlich-rechtlichen ich wollte jetzt gerade sagen Mediatheken, aber es heißt ja gar nicht mehr so. Es heißt, glaube ich, nur noch einfach ZDF irgendwas. Also ich glaube, Mediathek heißt es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eine ZDF-Neo-Produktion. Und da bin ich eigentlich wirklich durch Zufall drauf gestoßen. Aber die hat mich irgendwie sofort angesprochen. Also ich bin ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, ich bin ja selber so auf dem Dorf aufgewachsen. Und das hat die Serie auch so ein bisschen als Thema. Und du sagst ja auch immer, man soll nicht irgendwie Dialekte nachmachen. Deswegen versuche ich das jetzt gar nicht erst. Weil das Chappell kommt nämlich aus dem Oberschwäbischen, ne?
Ah, okay.
Und bezeichnet, also um jetzt für euch da ein bisschen zu sagen, um was es da geht, ist eine liebevolle Bezeichnung für jemanden, der voller Naivität, Tollpatschigkeit und Leichtfertigkeit durchs Leben geht. Das nennt man einen Chappell.
Ah, okay. Habe ich auch nicht gewusst.
Genau, genau. Und in der Serie geht es um den jungen Mann Carlo Brenner, der eigentlich so nach der Schule, jetzt nach dem Abi, eigentlich auf Work and Travel nach Australien will, weil da seine ja angebetete Pia dort auch hingeht, da will er da mitmachen. Und aber dann eines Tages, kurz bevor die Reise eigentlich losgeht, das Auto seines Vaters schrottet und der ihn daraufhin verbietet, diese Reise zu machen, weil er soll endlich mal erstmal diesen Schaden abarbeiten. Und wir begleiten dann Carlo innerhalb dieser Episoden, es sind 8 Stück in dieser ersten Staffel, wie er quasi so sein Dorfleben in Hintervorderbach lebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Serie hat mich, dadurch, dass ich ja selber auf dem Dorf aufgewachsen bin, sofort gehabt, weil auch wenn natürlich viele Sachen überspitzt dargestellt sind, habe ich mir so gedacht, okay, irgendwie so ein Charakter, den man da jetzt gerade sieht, gibt's in jedem Dorf. Also das haben sie halt wirklich sehr, sehr gut dargestellt und die Macher hinter der Serie sind selber da in der Oberschwäbischen aufgewachsen auf so einem Dorf, also geben quasi so ein Stück weit ihre eigenen Jugenderlebnisse wieder. Und es ist einfach herrlich anzusehen, wie Carlo von einem Fettnäpfchen ins nächste läuft innerhalb dieser 8 Folgen. Bis sogar am Ende er dann das Geld hat, um diese Reise zu machen. Aber ich nehme den Gag dann nicht vorweg, der in der letzten Folge passiert. Ich fand es einfach sehr, sehr sympathisch. Also ich habe damit sehr related. Dadurch, wenn man sowieso auf dem Land aufwächst, ich weiß nicht, ich fand das einfach einen Riesenspaß, das anzugucken. Hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Ist auch sehr vom Dialekt geprägt, die Serie. Also es wird viel Schwäbisch gesprochen. Also da muss man manchmal schon deutlich hinhören, um zu verstehen, was sie meinen. Mhm. Aber es ist halt schon irgendwie, ich weiß nicht, die Serie, die packt halt auch so immer so ein paar Klischees aus. Also du hast halt die Eltern von Carlo, die sehr in dem Lokal Kolorit so gefangen sind, ne? Also fast nur Schwäbisch-Babbel, ne? Und dann hat man die übertrieben attraktive Tante, die gefühlt im ganzen Dorf den Kopf verdreht. Also, und es passieren halt einfach so viele skurrile Situationen innerhalb dieser 8 Folgen, wo ich mir so gedacht habe, das ist Wahnsinn. Also es gibt allein eine Folge, wo Carlo x-mal versucht, auf ein Dorffest zu kommen, wo er eigentlich rausgeschmissen worden ist und jedes Mal steht da wieder der Security vor ihm und schmeißt ihn wieder raus. Also es war einfach herrlich mit anzusehen. Ich habe so viel gelacht und also wirklich richtig, richtig unterhaltsam. Also war es super mit anzusehen.
Ja, auf IMDb muss man vielleicht dazu sagen, 7,9 von 10, allerdings nur knapp über 300 Bewertungen bisher wahrscheinlich. Weil die Serie relativ unbekannt ist, oder? Wie bist du da drauf aufmerksam gekommen?
Einfach geworden? Durch Zufall. Also ich war einfach Zufall. auf in der ZDF, wie gesagt, Mediathek oder es ist jetzt einfach dieser ZDF-Streaming unterwegs und Ja. Und auf einmal ist mir so dieses Cover chappeln, da, hä, was ist das? Und einfach mal so draufgeklickt. Und es waren, wo ich dann schon so die Laufzeit, wir hatten ja auch gerade Stick mit einer halben Stunde und so ist es ja dort auch, sind auch so 20, 25 Minuten.
8 Folgen, ne?
Und dachte mir, ach, die lässt sich gut weggucken. Also da hat man halt auch innerhalb von 4 Stunden die Serie auch durch. Und die habe ich dann, glaube ich, auch innerhalb von 2 Tagen oder 2 Abenden habe ich mir die auch komplett reingepfiffen und die war sehr unterhaltsam. Also ich hoffe auch wirklich, dass es da nochmal eine zweite Staffel gibt. Also wie gesagt, ich glaube, bei mir ist es halt so ein bisschen, weil halt so dieses Persönliche halt auch noch durchkommt, ne, weil man da auch ein bisschen mit relaten kann. Ja. Aber ich weiß nicht, ich fand die extrem unterhaltsam. Also ich habe da sehr viel, viel Spaß mit gehabt. Und ich finde es halt auch mal einfach mal gut, wenn du auch mal so eine Serie hast oder auch einen deutschen Film, die sich halt einfach auch mal nicht so ernst nehmen und genau das macht die Serie. Und ja, das fand ich, also der Humor hat auch super gepasst. Also ich habe sehr, sehr oft gelacht.
Also dann gehst du tatsächlich auch in die Bewertungsrichtung 7,9.
Auf jeden
also
Fall.
Also das ist auch, ja, auch vollkommen in Ordnung.
Eine sehr, sehr positive Überraschung. Also ich sage ja, also wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal in den letzten Monaten gesagt, es ist echt so, man muss immer mal so in den Mediatheken stöbern. Also da gibt es wirklich so manche Perlen, wo du dir denkst, warum wird das nicht mehr irgendwie nach außen getragen? Ne? Ich meine, warum macht da keiner mal Werbung für? Also Wahnsinn.
Ja, ist so. Und das gehört auch dazu zu sagen, dass es nicht nur für die Serien gilt, sondern auch für Filme, ne?
Ja, voll. Also überhaupt. Also man hat dort so eine große Palette auch an Dokumentationen und es ist ja auch im Audiobereich so. Es gibt ja auch von beiden Sendern quasi auch einen Audiobereich, wo es auch zig Podcasts zu tausenden von Themen gibt, die man so gar nicht irgendwie auf dem Schirm hat. Also es ist echt der Wahnsinn, warum die Öffentlich-Rechtlichen das gar nicht mal so bewerben. Ne? Also das ist eigentlich ein bisschen traurig, weil die Produktion an sich teilweise, klar, gibt es mit Sicherheit auch die eine, die nicht so gut ist, aber da gibt es eigentlich so viele wirklich Sachen, wo du dir denkst, Warum macht ihr damit noch mal nicht mal ein bisschen Werbung? Und gerade bei ZDF Neo ist es ja auch eher nur so ein Spartensender, glaube ich. Das ist ja jetzt auch kein Hauptsender von den Öffentlich-Rechtlichen. Und warum schieben die das nicht mehr mal in die Primetime? Weil ich glaube, so eine Serie würde auf dem Nachmittag oder frühen Abend super funktionieren.
Ja, da lohnt sich definitiv mal reinzublicken, haben wir auch schon oft gesagt. Dann kommen wir zu den Filmen. Für Juli 2025. Machen wir gleich bei deinem, den du mitgebracht hast, weiter, weil es natürlich auch passt. Nämlich Prick ist auch eine deutsche Produktion auf Netflix, meine ich.
Ja, seit 10. Juli auf Netflix. Regie hat geführt Philipp Koch. Hauptdarsteller war Matthias Schweighöfer als Tim zusammen mit seiner Partnerin Ruby Ophie, die spielt Olivia. Dann haben wir noch Frederik Lau als Marvin zum Beispiel. Oder Alexander Bayer als Friedmann. Also Cast ist eigentlich auch mehr oder weniger relativ überschaubar. Ja. Und ich habe mich schon so ein bisschen eigentlich drauf gefreut gehabt auf diesen Film. Ich dachte auch im ersten Moment, das ist eigentlich eine Matthias Schweighöfer Produktion, aber er ist nur, in Anführungszeichen, nur Hauptdarsteller. Und der Film wird so ein bisschen als Mystery-Thriller gebrandmarkt. Es geht im Endeffekt darum, dass Tim und Olivia in Hamburg leben und eines Morgens wachen sie auf und das ganze Haus ist eingemauert. Also alle Türen, alle Fenster sind zugemauert, sie kommen nicht mehr raus aus ihrer Wohnung, aus dem Haus und stellt sich natürlich die Frage, was ist da passiert? Also was hat der Grund, warum das so passiert ist? Es passieren dann verschiedene Ereignisse, wo sie sich dann durch dieses Haus durcharbeiten, erst durch die Wand, dann durch die Decke. Und der Film fängt eigentlich sehr, sehr gut an. Aber, also was für mich ein großes Aber war, die ganzen Figuren, die gewöhnen sich so schnell an diese Situation, also wo jeder Normalo erstmal irgendwie am Verzweifeln wäre, wie er da rauskommt und gefühlt innerhalb von 2 Minuten, ich habe eine Idee. Und zack, 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 zack. Und da hat mich der Film so ein bisschen verloren. Weil, also da muss ich wirklich sagen, nee. Also die Prämisse an sich ist ja schon sehr interessant eigentlich. Was ist da passiert? Und ich fand auch die ganze Inszenierung an sich gut. Also die Kameraarbeit ist super, der Schnitt ist gut. Aber wie die Figuren miteinander agieren, das war dermaßen unglaubwürdig. Du hast dann irgendwann die Situation, dass du ein Stockwerk tiefer kommst, wo ein Opa mit seiner Enkelin lebt. Okay, soweit, so gut. Ne? dann wird mir innerhalb von 5 Minuten eine innige Beziehung zwischen den beiden aufgebaut und dann gibt es einen dramatischen Moment, ohne das jetzt zu spoilern. Und dann soll ich irgendwie innerhalb dieser 5 Minuten einer Person von den beiden hinterher weinen. Was? Und okay. Dann habe ich so gedacht, Leute, also das funktioniert irgendwie nicht. Also ich fand zwar das Ende dann an sich schon spannend gemacht. Also da hätte man schon sagen können, okay, ja, aber da habe ich mir so gedacht, ach, warum kriegen das so deutsche Filmemacher nicht hin, Figuren glaubhaft oder ansatzweise glaubhaft zu zeichnen? Weil das, ich will nicht mal sagen, dass es eine Matthias Schweighöfer-Show war. Das kann man, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber dass die Figuren so agieren, wie sie in dem Film agieren, das fand ich dann teilweise schon echt bodenlos. Also, ich weiß nicht, warum da die nee, weil das wird immer so schnell abgehandelt. Ich weiß nicht, warum die Amis das einfach viel, viel besser hinkriegen. Also, da wäre, glaube ich, viel, viel mehr Spannung drin gewesen. Und hier wird sich so schnell irgendwie, vor allem auch dumm, es gibt so dumme Entscheidungen. Auch eine Figur, also einfach mal salopp gesagt, also wenn ich jetzt irgendwo eingesperrt wäre, würde irgendwie eine Lösung finden, wie ich diese Tür aufbekomme und bin mir noch nicht so ganz so sicher, wenn ich da jetzt meine Hand oder meinen Körper durchstecke, was passiert dann mit mir? Und dann gehe ich da einfach durch und dann passiert was Dramatisches. Dann brauche ich mich auch nicht zu wundern. Und dann habe ich mir so gedacht, wie dumm ist das denn? Nimm doch einfach erstmal irgendwas und halt's mal rein und guck mal, was passiert. Nein, da wird einfach, ja, wir kommen da raus und bla. Und dann dachte ich mir, oh, Leute.
Also schlecht geschrieben auch.
Die Figuren. Also die Story an sich, okay, aber die Figuren, wie schnell die, dass die auf die Lösung kommen. Klar, dass man das jetzt vielleicht auch nicht über 3 Stunden ausweist, verstehe ich ja auch. Aber es wird im Prinzip impliziert, dass jede Figur irgendwas in ihrem Leben hat, in ihrem Job hat, was darauf hindeutet oder was hilft, diese Lösung zu finden, dieses Puzzle zu lösen, wie wir da eine Lösung finden, um da rauszukommen. Ne? Also du weißt von vornherein, okay, der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig. Und da wird null ein Mysterium aufgebaut und ich weiß nicht, die Figurenzeichnung war da einfach so dermaßen schlecht. Also, da habe ich mich einfach nur geärgert, weil der Film, der hätte so viel mehr sein, weil ich, wie gesagt, ich fand die Kamera
bei gut. Ne?
Die Idee an sich war gut gemacht. Ne? Also auch wie das Ganze so entsteht und auch so die Inszenierung, wenn dann die Kamera so durch das Haus, durch die Wände durchfährt und so. Das war alles super. Also da will ich nicht mal was dagegen sagen. Aber wie die Figuren agieren, das geht einfach gar nicht. Also ich weiß nicht, ich will den Leuten ja nicht zu nahe treten. Ich meine, es ist mit Sicherheit auch eine hohe Kunst, das vernünftig und auch seriös zu schreiben. Und du musst wahrscheinlich auch immer so einen Mittelweg finden zwischen glaubhaft und ich brauche das jetzt für den Film, damit die Story weitergeht. Aber das hat irgendwie für mich in dem Film gar nicht funktioniert. Also, ich wollte den echt mögen. Aber also die Figurenzeichnung hat es mir sehr, 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 sehr schwer gemacht. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen.
Da haben wir jetzt genau das andere Beispiel. Ich habe mir die Bewertungen angeschaut. Bei Letterboxd hat er eine 2,1. Und bei IMDb eine 5,5. Wenn ich jetzt so deinen Worten lausche, würde ich jetzt mal behaupten, du gehst da sogar noch drunter, oder?
Ja,
also wenn man sich über den Film schon ärgert, dann.
Ja, weil der Film eigentlich das Potenzial gehabt hätte, wirklich was richtig Gutes zu werden. Aber wenn du dann so viele Kleinigkeiten hast, wo es dann dran scheitert, da denkst du dir auch, ach Mensch, das hätte sowas Gutes werden können.
Ja.
Also allein ist jetzt sehr oberflächlich, aber allein die Tatsache, dreh doch auch mal in Hamburg. Du siehst eine Silhouette von Hamburg und jeder Hamburger weiß, das ist nicht Hamburg. Echt? Dann dreh doch wenigstens in Hamburg. Ist das so schwer? Einmal so ein Kameraschwenk und es gibt mit Sicherheit auch Stock-Footage von Hamburg, wo mal einer da irgendwas mit einem Helikopter gefilmt hat oder was. Ne? Und du siehst, dass das CGI ist und also da, wo die Elbbrücken sind, also ich war ja auch schon ein paar Mal in Hamburg, beruflich und auch privat, da weißt du, okay, da sind die Elbbrücken nicht. Also ist eine Kleinigkeit, aber wenn es da halt schon anfängt.
Fällt halt auch mit dazu, ne?
Ja. Weil gerade so die Endszene, da dachte ich mir so, das ist eigentlich schon geil gemacht, ne? Aber
schade. Ja, also keine Empfehlung von Flimmerkiste mit Marco, definitiv.
Ja, nicht wirklich. Also man kann den sich mal angucken, aber man sollte halt ein bisschen, gerade was die Figurenzeichnung angeht, sehr ausschalten. So ein bisschen. Weil das ja schon schade. Sehr gewollt wirkt, was da so dann passiert.
Schade, weil jetzt, wo du auch gerade so die Story erzählt hast, hatte ich auch schon das Gefühl, dass es zumindest eine Idee ist für einen Film, wo man auch hätte was draus machen können. Das war ja deine Hauptkritik jetzt auch, dass da einfach nicht viel draus gemacht worden ist.
Ja, man hätte, ich kann ja jetzt eigentlich so eine Lösung nennen, aber irgendwie, man merkt halt, okay, dass erstens, dass die Figuren halt nicht ausgearbeitet sind so richtig. Das ist irgendwie so, dass die sind halt da platziert, um halt die Story voranzubringen. Und man kann mir halt nicht innerhalb von 5 Minuten einen neuen Charakter an die Hand geben, wo ich dann nach 5 Minuten schon sage, okay, ach, der ist tot, oh Gott. Wie soll ich das überleben? Also das funktioniert halt nicht. Also weiß ich nicht. Also, und da gibt es halt einfach so vieles, was da nicht gut funktioniert hat, was die Figurenzeichnung angeht.
Da kommen wir jetzt mal zu einem Film, wo die Figuren besser gezeichnet worden sind. Nämlich einen Film, den ich angeschaut habe, den ich dir auch sehr, sehr empfehle. Nämlich Die nackte Kanone. Ich weiß, eine ganz billige Überleitung, aber... Ja, Nackte Kanone, Neuauflage quasi. Wir kennen, glaube ich, alle die etwas älteren Filme mit Leslie Nielsen, wirklich legendär. Ne? Wie stehst du zu der Nackten Kanone generell vielleicht, kurz als Einstieg?
Ja gut, ich würde mich jetzt nicht als Überfan bezeichnen, aber das sind natürlich so Filme, die man halt immer wieder gucken kann. Klar, ja. Aus heutiger Perspektive sind vielleicht auch manche Witze, ja... könnte man sagen, aus der heutigen Zeit ein bisschen grenzwertig, aber wenn man das so aus der damaligen Brille sieht, weiß nicht, kann man die irgendwie immer wieder gucken halt.
Ja, ne? das machst du heute nicht mehr, das ist auch so.
Nee, das ist vollkommen klar, aber das sind schon so Klassiker eigentlich geworden, ne? Weil Leslie Nielsen hat das natürlich auch in Perfektion gespielt. Ich finde zwar, die Filme fallen auch so ein bisschen nach hinten so ein bisschen ab, also der erste, würde ich jetzt für mich persönlich behaupten, ist auch der beste, aber da ist halt einfach auch so eine Humordichte drin, weil du hast ja natürlich nicht immer nur den Gag im Vordergrund, es passiert ja auch im Hintergrund dann immer was. Und deswegen, also da zündet irgendwie gefühlt alle 10 Sekunden irgendein Gag und das passt schon. Deswegen war ich auch sehr gespannt, wie jetzt dann die Neuauflage ist mit Liam Neeson und Pamela Anderson ja in der Hauptrolle.
Das war so mein erstes Bedenken. Liam Neeson, man erkennt ihn oder kennt ihn ja vor allem als derjenige, der in so ein Telefon spricht und ihr kennt die ganzen Memes und so, ne? Wie das passt, dass er so einen lustigen Part auch spielen kann und ich sag mal so, die erste halbe Stunde saß ich da drin, ich habe von der Story, glaube ich, gar nicht groß was mitbekommen, ich habe nur gelacht. Wirklich. Also gut, die Story muss man ja vielleicht auch sagen, die beschränkt sich auch. Die war ja auch
schon bei den alten Filmen geschenkt.
Also. Auch auf einen Fall, ja, also da muss ich jetzt nicht viel erzählen. Beziehungsweise das Hauptaugenmerk oder das, worum es in dem Film geht, sind einfach diese Witze. Und die erste halbe Stunde, ich saß da, ich konnte nicht mehr. Und lustigerweise, im gesamten Kinosaal oder fast den gesamten Kinosaal ging es so, also es wurde gelacht. Und es war so ein schönes Gemeinschaftsgefühl auch, weißt du, ich meine, wenn du in einem Kinosaal sitzt und wirklich alle lachen, klar, man muss vielleicht dazu sagen, ein paar Witze sind auch drüber, wo ich mir auch gedacht habe, boah, nee, also das geht gar nicht.
Okay.
Die erste halbe Stunde aber durchweg, wo ich mir gedacht, das gibt's echt überhaupt nicht. Ich habe so gelacht und Liam Neeson auch in Verbindung mit Pamela Anderson, die mitspielt. Das ist so witzig. Das ist so lustig. Wirklich. Und auch so diese Wortwitze. Ich liebe ja Wortwitze.
Ja, ne? Ja.
Ich glaube, das ist so ein Film, den musst du dir auch öfter anschauen, um wirklich auch alle Witze irgendwie mitzubekommen.
Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen?
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt.
Ach so, okay.
Das war unfassbar gut. Also ich habe mich wirklich... wirklich sehr gut unterhalten, wie gesagt, bis auf ein, zwei Witze, wo ich gesagt habe,
gut.
Nein, aber auch mit Danny Houston und Kevin Durant als quasi Gegenspieler, das hat einfach gepasst und du kommst erstmal aus dem Lachen, aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus und denkst dir, was passiert als nächstes, wenn dann, also ich möchte jetzt gar nicht alle Witze vorwegnehmen, weil es einfach so witzig ist in dieser ganzen Gesamtkonstellation, das ist wirklich... Also ich kann es gar nicht beschreiben, ist wirklich ein super Film. Ich hätte nicht gedacht, dass der, ich habe eigentlich gedacht, so ich gehe rein und ja, vielleicht gibt es mal den einen oder anderen Lacher, aber dass der so witzig wird. Also man muss natürlich sagen, man muss auch diesen Humor mögen, diese Wortwitze, dieses, wie du schon gesagt hast, im Hintergrund passiert irgendwas. Es ist wirklich, du schaust nur hin und das ist halt einfach gemacht fürs Kino, weil du halt da durch dieses Kinoerlebnis halt auch dann sehen kannst, okay, da passiert was. Also es ist wirklich eine große Empfehlung meinerseits. Schaut euch den an, wenn ihr den Humor mögt und ihr Liam Neeson da wirklich als Frank Drebin Jr. sehen möchtet. es ist wirklich klasse. Es ist wirklich toll.
Also eine gutes Remake oder Reboot, wenn man so möchte.
Ja, auf jeden Fall.
Naja, eigentlich, wenn das ist ja ein Sequel, wenn man sie ja so will, wenn er das
ja,
so ist. Ne?
Wie auch immer.
Ja, es ist einfach, ist ja auch wurscht.
Es ist einfach wirklich lustig. Die Bewertungen 3,6 auf auf Letterboxd und auf IMDb hat er 7,1. Muss man auch sagen, spiegelt das auch ganz gut wider, finde ich. Also die Leute finden es ganz cool und ja, ich bin da dabei.
Es ist ja auch Humor, ist ja auch wieder sehr subjektiv, ne? Also klar wird da mit Sicherheit auch nicht bei jeder Gag zünden, das ist ganz normal. Ja, das mit dem drüber kann ich ein bisschen verstehen, da ist ja auch Seth MacFarlane, also der Family Guy Macher mit beteiligt und da weiß man ja auch, wenn man die Serie so sieht, ja, da ist auch manchmal so die manche Gags auch ein bisschen drüber. Aber ich habe jetzt auch schon sehr, sehr viel Positives gehört, also es sind sehr, sehr viele überrascht, wie gut der Film dann doch geworden ist, weil die Trailer, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die haben bei mir auch, also klar habe ich auch ein bisschen geschmunzelt, aber so richtig gezündet haben sie bei mir auch nicht. Man muss natürlich auch dazu sagen, ist bei Komödien auch immer sehr schwierig, weil du willst ja auch nicht alle Gags im Trailer verbraten. Es gibt ja einen Running Gag, der sich wohl durch den ganzen Film zieht. Der soll wohl schon sehr, sehr gut sein. Ich sag nur Kaffeebecher. Und da hat man ja auch schon so Andeutungen im Trailer gesehen, was das angeht. Ja, ich glaube, da muss man dann halt einfach sagen, wer so die alten Filme mochte, wird mit Sicherheit auch mit dem seinen Spaß haben. Und man muss ja auch dazu sagen, wann gab es denn wirklich mal die letzte Komödie, also die jetzt sich nicht noch so ein Rom-Com-Thema oder irgendwie sowas hat, also wirklich eine Komödie, die sich wirklich nur auf die Komödie konzentriert hat, wüsste ich jetzt in den letzten Jahren auch nicht, ne? Also wenn, dann war es halt immer mit irgendwas in Verbindung halt, ne? Meistens ist es ja Romantic Comedy oder irgendwie sowas oder Dramedy, wenn man so möchte, ne? Also aber wirklich mal eine Komödie, sag mal so, wie es halt Scary Movie oder so war oder Hot Shots früher halt, hast du eigentlich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht mehr gehabt, also maximal im Streaming noch, aber im Kino wüsste ich jetzt nicht, dass es da mal eine gab.
Ja, ne? Ja, ist so. Also das kann ich von meinem Kinobesuch sagen und ich muss halt echt sagen, Rewatch ist da wirklich wertvoll.
Also werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. So einfach mal richtig schön, 1,5 Stunden und das ist ja auch wie eine schöne Länge hier bei dem Film, hier schön durchlachen. Und ja, das ist gut.
Also
das
Leben gesagt, ist ernst genug.
Man muss
wenn man den Humor mag, dann schon. Ich glaube, wenn man dann
ja, gut, da
den
geht man
Humor aber jetzt, rein, aber das ne? weiß man ja davor, ne? Also ja, man weiß ja davor, ja,
wollte ich grad sagen.
Ob das jetzt ein Film ist für jemanden oder auch nicht. Insofern, ja, auch da eine ganz, ganz große Empfehlung meinerseits. Und ich bin schon gespannt, wenn du den siehst, wie oft du gelacht hast.
Ja, gut, ich meine, wie gesagt, die Nackte Kanone-Filme, die treffen auch immer irgendwie mein Humor. Also ich glaube, ich werde da genauso lachen wie du auch.
Ja. Dann unser gemeinsamer Film, den haben wir gemeinsam gesehen. Zwar nicht räumlich gemeinsam, aber wir haben den, glaube ich, auch relativ nah beieinander am Wochenende gesehen.
Ich glaube, am selben Wochenende, oder?
Ja. Genau, nämlich Jurassic World Rebirth, die Wiedergeburt.
Ja,
und jetzt werden wirklich viele wieder sagen, ja, jetzt Jurassic World, jetzt kommt ja wieder ein Teil. Ich glaube, der 7. insgesamt, wenn ich mich nicht täusch. Ne? Und ja, was will man denn da Neues erwarten? Und ich sag dann, gar nichts, nichts Neues. Es muss ja auch nichts Neues nichts geschehen. Es kannst du auch gleich deine Meinung zu sagen. Ja, Story ist relativ schnell erzählt, ne? Das ist im Prinzip immer ähnlich. Man findet wieder, oder man hat eine Insel, wo eben diese Dinosaurier leben. Man fährt dahin wegen auf einem bestimmten Grund und merkt, oh, es wird jetzt ein Problem. So, das ist jetzt die Story, die es halt da auch wieder bei Jurassic World gibt. Diesmal mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, wirklich ganz, ganz toll auch gespielt. Ich mag sie sehr, sehr gerne als Schauspielerin. Ja, was hast du erwartet von dem Film und was hast du dann im Endeffekt bekommen, Marco?
Ja gut, wie gesagt, es ist auch ein 7. Teil einer Reihe, also da habe ich jetzt auch nicht wirklich gedacht, okay, jetzt erfinden sie das Rad, was Dinos angeht, komplett neu. Also letzten Endes würde ich es für mich so zusammenfassen, ist
doch,
so
der T-Rex, der T-Rex, der ist
der D-Rex, ja. Der D-Rex, er heißt nicht mehr T-Rex, ist der D-Rex.
Stimmt, ja.
Ja. Also für mich ist es halt irgendwie so eine Hommage oder wie soll man das sagen? Es ist halt so, wir fassen mal alle 6 Teile so ein bisschen zusammen, nehmen uns aus jedem irgendwas raus und machen daraus einen 7. Teil. Und das ist im Prinzip der, den wir jetzt sehen. Die Story, wie gesagt, ist komplett geschenkt. es geht ja quasi darum, dass sie irgendwie Blut von 3 verschiedenen Dinos brauchen, weil sie damit ein Arzneimittel entwickeln wollen, damit die Menschheit, ich weiß gar nicht, was es war, irgendeine Krankheit geheilt werden kann. Irgendwie sowas. Und letzten Endes geht es ja einfach so um das Abenteuer. Ja, wurde dann natürlich irgendwie gesagt, ja, noch eine Insel. Da habe ich mir also gedacht, ja Mensch, wie viele geheime Inseln gibt es denn da noch, Mensch? Das ist ja Wahnsinn. aber der Film ist eigentlich, wie man es auch schon zu Beginn so ein bisschen gesagt hat, der ist eigentlich so Popcorn-Kino in par excellence.
Ja.
Ist die Story halt eher zweitrangig.
Sommerkino.
Es ist, ich meine, Scarlett Johansson, die macht das super, das hast du schon gut gesagt, als Zora Bennett. Also die machen das schon gut, die haben auch schon gute Action-Szenen drin. Aber es ist ehrlicherweise halt auch nichts, was man nicht in irgendeinem anderen von den 6 vorherigen Teilen schon gesehen hat. Also es ist halt dann eher so die Faszination, wenn sie dann so auf die Dinos treffen und so der Blick. Also es wird ja auch alles relativ schnell erzählt, will ich mal so sagen. Yeah. Ne? Also man hält sich ja da gar nicht großartig lange auf. Ich habe mir da auch manchmal so gedacht, sie ist von einem Dino gefressen worden. Ja, okay, da müssen wir lang. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, da trauert ja keiner mal um den anderen. Ne? Schnapp, schnapp und weg sind sie. Was mich zwischendrin so ein bisschen rausgerissen hat, es war halt einfach so dieses Familiending, da habe ich mir so gedacht, was haben die da jetzt noch zu suchen, und weil die dann irgendwie da sind und dann auch wieder nicht und dann am Ende treffen sie doch wieder aufeinander, ne? Und es gibt halt wirklich so viele Sachen, wo du schon von im ersten Moment weißt, wo du das siehst, okay, mit dem passiert das und das, es macht sich einer einen Koffer per Handschellen an die Hand, am Arm, da weißt du ganz genau, was mit dem passiert, und genau das passiert natürlich auch. Aber es ist halt einfach so dieser Spaß, wenn die Dinos auftauchen und so weiter und die Figuren so untereinander. Das ist einfach genau das. Und ich glaube, der Erfolg gibt dem Film ja auch recht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich geworden. Ich glaube, mehr als man auch gedacht hätte. Und deswegen, also solider neuer Teil der Reihe. Also der gibt den Ganzen jetzt nicht viel mehr dazu, macht aber auch nichts großartig falsch. Also deswegen, also alles völlig in Ordnung.
Ja. Weil du gerade gesagt hast, erfolgreich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte der Film ein Budget von 180 Millionen und hat jetzt schon über 731 eingespielt.
Schon stark,
also aber mich wundert es auch nicht, weil irgendwie Dino-Action, wenn sie gut gemacht ist, es funktioniert einfach. Ich möchte es auch sehen und das CGI fand ich auch gut in dem Film. Also das war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, das konnte ich mich jetzt, also das sah jetzt irgendwie komisch aus. Ich habe den Film, muss ich auch dazu sagen, in D-Box gesehen, also in diesen Motion Seats, wo sich halt der Sitz mitbewegt. 3D war, glaube ich, auch noch dabei. Das hat schon was gebracht, also der Motion Seat vor allem. Und wenn dann so ein Dino, wenn du dann gemerkt hast, wenn du das halt fühlst am Sitz, ist es halt einfach schon.
Das ist natürlich
schon
mal ein Erlebnis,
eine coole Sache und ich kann es voll und ganz verstehen von den Bewertungen. Her, ja, ein bisschen durchwachsen, 2,7 auf Boxd und 6,2 auf IMDb. Ich würde da weitaus höher gehen, weil ich halt einfach Spaß hatte bei dem Film. Das ist das, was ich da bekommen habe. Der Trailer, der lief bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir war, auch schon seit Monaten und ich habe schon alles gekannt, ja, im Kino. Wenn man öfter ins Kino geht, dann kennt man das halt und ich habe einfach irgendwann Bock gehabt auf den Film und der hat einfach das gegeben, was man wollte. Was letztes Jahr so, glaube ich, Twisters war, so dieses Sommer,
stimmt,
für dich natürlich okay. Deadpool Wolverine, aber das würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Also dieser typische Sommer-Blockbuster, das ist für mich Jurassic World Rebirth gewesen. Kannst du da mitgehen?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube auch, wo du jetzt so die Zahlen genannt hast, ist er, glaube ich, auch bisher der erfolgreichste Sommerblockbuster. Ich glaube, alle anderen hängen da so ein bisschen dahinter, was das angeht. Also selbst auch Superman und Fantastic Four, glaube ich, werden da nicht rankommen. Also das wird wahrscheinlich der Sommerblockbuster sein. Also können wir wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wir in 2-3 Jahren einen 8. Teil sehen.
Ja, bitte.
Und es war ja auch ein großer Wunsch von Scarlett Johansson, dass sie da mal mitspielt. Das war ja schon immer ihr Traum. Gut,
es ist doch schön, wenn das dann passiert. Und ich finde, man merkt ihr das auch an. So
sie hat auf jeden Fall Spaß an der Rolle.
Ja, oder?
Das auf jeden Fall, ja.
Also das kann man schon auch wirklich sagen. Und man muss ja auch mal
sagen, abgesehen, das ist ja auch wieder so eine Amblin, also Steven Spielberg-Produktion, das ist halt auch abgesehen davon wann hast du noch mal Dinos im Kino? Also die scheinen ja irgendwie so, warum auch immer, das Monopol zu haben. Irgendwie traut sich da kein anderer ran, das zu machen. Ne? Also das ist ja wirklich die einzigste Reihe, die Dinos noch irgendwie mal zurückbringt oder sowas. Ja. Also ansonsten, und ich fand jetzt eigentlich alle Teile, also klar kann man sagen, nimm vielleicht jede Trilogie so nach hinten raus ein bisschen ab, ne? Sei es jetzt die Park-Trilogie oder auch die World, also beziehungsweise jetzt haben wir ja schon 4 Teile. Aber es ist halt trotzdem noch extrem unterhaltsam und man merkt ja auch am Erfolg, dass die Leute das halt sehen wollen halt. Ne? Die
ja,
wollen
genau.
Kino-Action sehen.
Ja.
Und deswegen, also gerne kann man auch noch mal nächsten Sommer meinetwegen den ersten Jurassic Park ins Kino bringen. Den würde ich mir auch noch mal
ja,
im Kino angucken. Also,
definitiv.
Definitiv. Den hab ich selber auch noch nicht im Kino gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Reihe, die hat auch wirklich viel noch, oder beziehungsweise dieses Franchise, kann man ja sagen, da kann man sicherlich noch viel rausbringen. Und wie gesagt, der Film funktioniert super im Sommer und also ich hatte da wirklich großen Spaß dran. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch mehr zu sagen soll. Geht ins Kino, schaut euch den an, wenn der noch läuft. Aber genau. Ich glaube, der läuft noch. Also bei uns läuft er noch im Kino. Und
ich glaube, der wird auch noch viel Spaß. Also ja. Zumindest immer so vereinzelt wird er mit Sicherheit noch. Es ist ja noch Sommer, es sind noch Ferien. Also ich denke mal, in Bayern haben sie ja nur auch gerade erst angefangen. Also der wird mit Sicherheit dann noch eine Zeit lang laufen, weil das sind halt auch so Filme, das sind, glaube ich, so Long Runs hier. Also die gehen mit Sicherheit gut.
Ja, gehe ich auch davon aus.
Ja.
Dann schauen wir mal, was so der August filmtechnisch oder auf was wir uns freuen können. Und ich habe schon vorher gesagt, August ist tatsächlich so ein bisschen voll mit Horrorfilmen, ne?
Ja, August ist sehr voll mit Horrorfilmen. Das ist interessant eigentlich. Also warum so viele Filme im Horrorgenre jetzt schon im Sommer kommen oder im Spätsommer, wenn man so möchte, in Anführungszeichen. Ja, krass. Also was ist da für dich so ein Highlight oder Highlights?
Tatsächlich Bring Her Back, da bin ich sehr gespannt. Es ist ja von den gleichen Machern. Talk to Me. Den Talk to Me haben wir ja auch schon besprochen gehabt. Bin ich ein ganz, ganz großer Fan von dem Film. Also wirklich auch da eine Empfehlung. Da habe ich, glaube ich, die höchste Erwartung. Together haben wir jetzt beide schon gesehen bei Stand der Aufnahme. Da wird es dann auch noch was geben dazu. Weapons schaut richtig krass aus. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, von den 3 Horrorfilmen habe ich jetzt noch einen übersehen. Ich glaube, das sind die 3, die im August kommen. Korrigier mich bitte. Ich glaube,
das waren die 3.
Aber 3 Horrorfilme und auch 3, die wirklich...
Im Sommer halt, ne?
Im Sommer, genau. Also Bring Her Back ist, glaube ich, der Film, wo ich am meisten erwarte. Wie schaut es bei dir aus?
Ja gut, nach Talk to Me wird das natürlich auch so ein bisschen, müssen sich die Jungs natürlich auch so ein bisschen beweisen, ob sie es weiterhin abliefern können, aber der Trailer macht schon sehr, sehr viel her. Ich habe den auch zum Kino jetzt nochmal gesehen bei Together im Vorfeld. Mhm. Gut, er hat mir schon fast wieder ein bisschen zu viel verraten, ehrlicherweise, aber mal gucken. Ich denke mal, da wird schon noch irgendwie einen Twist geben. Ja, aber horrortechnisch ist das schon ziemlich stark. Also Weapons soll wohl auch recht gut sein, ist ja auch sehr hochkarätig besetzt mit Josh Brolin und Julia Garner. Die hat ja auch schon jetzt hier, wie gesagt, im Fantastic Four mitgespielt. Also hat auch 2 Filme hintereinander, auch relativ gut. Aus deutscher Sicht vielleicht natürlich für uns Älteren natürlich die Fortsetzung zu der Schuh des Manitou. Das Kanu des Manitou. Ja, mal gucken, wie der so ist, ob es Bully Herbig schafft, so den Humor auf die heutige Zeit zu übertragen. Ist ja jetzt schon eine Zeit lang her.
Was sagst du denn bei dem Trailer zu der Mission Impossible-Referenz?
Naja. Ja, was soll ich jetzt also sagen? Okay. Wie gesagt, ich will Bully jetzt auch gar nicht, weil ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch und ich finde, der ist einer der besten deutschen Regisseure, die wir haben, weil der kann, also klar, Comedy ist natürlich immer irgendwie so sein Ding, aber der kann halt auch, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, guckt euch Ballon an, wirklich richtig geiler Film von ihm. So ein bisschen vielleicht für uns, müssen wir mal gucken, ob der was ist. Was ist Liebe wert? Matt Realist.
Ja, das ist schon wieder, der bietet sich schon wieder an, dass wir 2 den besprechen. Ja.
Genau, Dakota Johnson,
da Chris Evans Lust drauf.
Und mal wieder Pedro Pascal. Also, wo spielt der Mann eigentlich nicht mit? Das ist der neue Samuel Jackson, habe ich so das Gefühl.
Ist wirklich krass, ne?
Ja, also der muss halt auch echt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass der nicht zu viel macht. Also der ist fast schon zu omnipräsent.
Wir haben schon lange keinen Sydney Sweeney-Film mehr gesehen, ne?
Ja, gut, aber dafür hat sie ja auch natürlich einen Run erstmal gehabt, ne?
Ja.
Deswegen, aber so der Boxerfilm kommt ja, glaube ich, irgendwann. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch kommt oder nächstes Jahr, weiß ich jetzt nicht. Worauf ich mich persönlich natürlich noch freue, neben denen, die du schon genannt hast, ist natürlich auch Nobody 2 mit Bob Odenkirk. Der kommt auch noch gegen Ende August. Da war ich ein großer Fan des ersten Teils und ich habe ja immer noch so heimliche Fanwünsche, dass jetzt Ballerina, John Wick und Nobody mal aufeinandertreffen in einem Film. Also ich würde es feiern. Wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist so ein heimlicher Wunsch meinerseits. Aber ja, Nobody 2, Actionkomödie. Ich glaube, damit kann man auch nicht viel verkehrt machen. Spielt ja auch einer meiner Lieblinge, Christopher Lloyd, aka Dr. Emmett L. Brown mit, ne, aus Zurück in die Zukunft, der spielt auch wieder mit, deswegen, also, ja, August wird gut, glaube ich.
Ja, und es geht ja tatsächlich, also wir wollen jetzt nicht zu weit vorausblicken, aber wenn wir in den September schauen, da geht es mit Conjuring 4 direkt weiter und dann haben wir noch The Long Walk. Das, also da geht dieses Horror-Genre geht ja, also ist jetzt nicht nur im August präsent, sondern es geht wirklich auch in den September rein, ne?
Ja, es ist echt verwunderlich. Also, was heißt verwunderlich? Es ist schon krass, wie viele Horrorfilme jetzt kommen. Also, das ist für uns ja schön, ne? Für dich ja auch, vor allem als Horrorfan, ne? Also, ist ja genau richtig. Ich bin dann halt wirklich mal gespannt, ob im Oktober dann noch so viele kommen. Vielleicht kommen ja da mehr Komödien dann oder sowas.
Ja, also Oktober habe ich jetzt gerade gesehen, da ist Black Phone 2 kommt. Aber ansonsten, ja. Also ich finde den August und den September wirklich richtig krass voll mit Horror, aber ich finde es auch tatsächlich gut. Welchen Film ich noch gerne sehen möchte, ist die Gangsters Gang 2. Das, ja, ist, gut, das ist Ende August dann der zweite Teil und es ist im Animationsbereich, da hat mir der erste ganz gut gefallen. Weiß nicht, hast du den gesehen damals?
Nee, noch nicht.
Dann anschauen. Also wenn man Animation mag, ich glaube DreamWorks ist dahinter, wenn ich mich nicht täusche.
Ah,
ja. Dann ist das, also das ist wirklich, wirklich auch wieder
ja, so schöner Animationsfilm. War. Ja, Elio ist ja so ein bisschen untergegangen, hab ich auch im Kino geskippt von Pixar. Also, weiß nicht, war jetzt kein großer Hit. Worauf mein großer Neffe noch Bock hat, ist Zumania 2, der im November kommt.
So, ah, ja.
Da hat er mich auch schon angefixt, so ein bisschen damit hier. Und ja, also, ja, schöner Animationsfilm. Kann man mit Sicherheit gerne bedenkenlos gucken.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön, dann haben wir das Ganze auch abgerundet mit unserem Ausblick, was wir noch sagen können, weil wir ja so ein bisschen über Juli gesprochen haben, also ein bisschen der Superhelden-Monat. Da haben wir bei dir so einen kleinen Vergleich gezogen.
Genau, Superman 2025 gegen Fantastic Four oder versus Fantastic Four First Steps, weil das ja die zwei großen Comic-Verfilmungen natürlich waren. Und, oder sind und jeweils halt die Neustarts für entweder die neue Phase bei Marvel mit Fantastic Four oder natürlich bei Superman so ein komplettes Comic-Universum, was neu gestartet wird. Quasi etablieren. Und da hört gerne rein bei die Folge, wo Helmut und ich da so drüber schwadroniert haben, wer da jetzt die Nase von hat und wer nicht.
Genau.
Also seid gespannt auf jeden Fall.
Werdet ihr natürlich bei uns in den Shownotes auch dann finden, bei Popcorn zu mitnehmen. Ja, Marco, hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns demnächst wieder, nicht nur im Monatsrückblick, das können wir schon mal sagen. Und für euch da draußen gerne abonnieren, Flimmerkiste mit Marco, Popcorn zu mitnehmen. Schaut gerne auf den Instagram-Channels von uns vorbei. Und hören wir uns allerspätestens, wenn nicht sogar früher, müssen wir mal gucken, bei uns im Podcast wieder. So also, danke dir, Marco.
Tschüss. Bis denn.
Danke.
Das war Popcorn zum Mitnehmen mit Vicky und Helmut. Alle Sounds sind selber aufgenommen. Bis zum nächsten Mal.